Meine heutige Gästin ist Senior Solutions Engineer bei HubSpot. Sie teilt mit uns, wie sie nach Jahren bei Salesforce zu HubSpot gewechselt ist und welche wertvollen Einblicke sie in die Unterschiede zwischen diesen beiden CRM-Riesen gewonnen hat. Wir sprechen darüber, was den Wechsel besonders gespannt gemacht hat und warum Feedback und enge Zusammenarbeit, vor allen Dingen auch mit den Sales-Managern, für sie essentiell ist. Ein Highlight in dieser Folge, ihr strategischer Ansatz zum Thema Forecasting. Sie erklärt, wie sie als Senior Solution Engineer eine objektive Perspektive in die Vertriebsplanung einbringt und damit dem gesamten Sales-Team zu mehr Erfolg verhilft. Wie ich finde, eine sehr inspirierende Folge mit praxisnahen Tipps und Einblicken, die jeden Sales- und Pre-Sales-Interessierten begeistern wird. Also jetzt viel Spaß mit mir, Tim Brümme und Sonja Schmidt von HubSpot. Wie bist du zum Senior Solutions Engineer bei HubSpot eigentlich gekommen?
Ich bin in Solution Engineering reingerutscht, wie so viele andere auch, glaube ich, per Zufall. Ja. Und zwar habe ich bei Salesforce nach meinem Business-Studium so ein Graduate-Programm angefangen. Das war spezifisch für Solution Engineering damals bei Salesforce und bin da zu der Rolle des Solution Engineers eigentlich gekommen. Das Graduate-Programm war von dem Sinn echt ein tolles Programm, weil es halt ein Jahr lang ging und ich da wirklich verschiedene Trainings auch durchgelaufen bin und da sozusagen mein Anfangswissen sehr gut aufbauen konnte. Da habe ich dann 3 Jahre in Dublin bei Salesforce verbracht als Solution Engineer und habe dann nach 3 Jahren gesagt, okay, ich habe jetzt sehr viel bei Salesforce gesehen, möchte mich aber auch nochmal weiterentwickeln, wollte auch dann nach Madrid ziehen. Und dann war für mich ganz schnell klar, okay, ich möchte einen Wechsel, aber trotzdem in dieser CRM-Umgebung ein bisschen bleiben, weil ich mir doch einiges an Wissen jetzt auch angeeignet hatte und bin dazu dann auf HubSpot gestoßen und jetzt ein Jahr bei HubSpot als Solution Engineer dabei.
Also schon einem direkten Wettbewerber könnte man schon an der Stelle sagen, oder?
Genau, ja, also ist schon sehr oft direkter Wettbewerber. Also war auch so ein bisschen Interesse, weil das heißt, das hatten wir in den Deals oft auch gegen HubSpot verloren, ehrlich gesagt. Und dann war es dann auch schon interessant, okay, was machen die vielleicht anders oder besser, um die Deals dann auch zu gewinnen.
Okay, jetzt hast du Dublin erwähnt und Madrid aus reiner Neugierde heraus. Also du hast trotzdem in den deutschen Markt reinverkauft, aber warst praktisch eigentlich immer im europäischen Ausland unterwegs dann, ne?
Das ist richtig, genau. Bei Salesforce war es daher, weil das EMEA-Headquarter in Dublin tatsächlich ist bei Salesforce. Das heißt, das Graduate-Programm hat dort angefangen. Und ich war dann auch zuständig für die Startups und mittelständischen Unternehmen in Deutschland und die werden grundsätzlich aus Dublin raus betreut bei Salesforce.
Ich habe den Setup schon mal bei ein oder anderen Tech-Companies gesehen. Ich glaube, Microsoft hat auch so ein deutsches Vertriebsteam, aber in Dublin. Also, was ist denn da die Logik dahinter?
Die irischen Steuern nehme ich an.
Ja, okay, fair.
Wird da rangezogen.
Ja, fair, vielleicht ist es das. Jetzt hast du ja über deinen Start in der Rolle sozusagen bei Salesforce gesprochen. Wie unterscheidet sich denn jetzt so die Erfahrung bei HubSpot zu dem, was du bei Salesforce gesammelt hast, gerade jetzt auch in Betreuung auf die mittelständischen Unternehmen, die du erwähnt hast?
Also es gibt natürlich schon sehr viele Sachen, die sehr ähnlich sind. Ja, da war im Endeffekt ist ein CRM-Anbieter und die Rolle des Solution Engineers ist in dem Fall auch schon sehr ähnlich. Du hast jetzt angesprochen, die Unterschiede ganz klar sind. Salesforce ist halt jetzt schon auch etwas größer gewachsen. Ja, das heißt, die Deals oder die Opportunities, auf denen ich gearbeitet habe, auch im Startup-Bereich, waren etwas komplexer, kann man so sagen. Von HubSpot-Seite wird es sehr aus Intention sehr einfach gehalten. Ja, das heißt, ich bin trotzdem mit den gleichen Unternehmen spreche ich von Tag zu Tag. Also ist auch lustig. Manche habe ich von Salesforce-Seite betreut. Die sind jetzt zu HubSpot gewechselt oder andersrum, dass die dann zu sich in Erwägung ziehen, zu Salesforce auch zu wechseln in Zukunft. Das heißt, von den Unternehmen tatsächlich sind es schon ziemlich ähnlich. Es gibt dann halt Unterschiede auch von den Prozessen her. HubSpot ist eher für mittelständische Unternehmen und Salesforce ist eher für Enterprise. Und da sieht man schon ganz klar auch, wo wir als Solution Engineers quasi unsere Rolle haben in diesen Deals und wie wir da auch den Vertrieblern bestmöglich Support bieten können.
Und jetzt hast du gesagt, eines der Dinge, die dich neugierig gemacht hat, auch zu HubSpot zu gehen, ist zu schauen, hey, wo machen die was anders, wo machen die was besser, weil sie schon auch ein ernstzunehmender Wettbewerber waren. Hast du für dich schon eine Antwort gefunden?
Ja, ich bin jetzt ein Jahr dabei. Also ich konnte schon sehr viele Eindrücke gewinnen. Ich glaube, HubSpot ist halt auch noch selber so in der Entwicklungsphase. Das heißt, man kann sehr viele Prozesse auch selber definieren. Ja, das heißt, bei Salesforce geht es eher so noch ein bisschen hierarchischer zu, würde ich sagen. Und da sind schon die Prozesse eher festgefahren. Wobei bei HubSpot kannst du da wirklich auch sehr viel selber definieren und Management sagt auch immer, hey, wir sind super offen für irgendwelche Verbesserungen. Das heißt, für mich war der Sprung von Salesforce zu HubSpot derzeit super, weil ich halt bei Salesforce die ganzen Best Practices irgendwie gelernt habe und dann halt bei HubSpot dann auch ein bisschen was mitbringen konnte, was hat funktioniert, was hat vielleicht auch nicht funktioniert und so die Probleme auch aufzeigen können im Management.
Jetzt hilf mir nochmal ganz kurz zu verstehen, du hast gerade gesagt, so HubSpot hält auch bewusst die Komplexität niedriger und das wirkt sich ja vielleicht auch auf die Rolle des Solution Engineers irgendwie aus. Wie ist denn das nur, dass wir mal einordnen können, wann kommst denn du in den Sales-Cycle rein? Also passiert das später, passiert das früher, bist du dann in einem Meeting dabei, gibt's die Demo und dann hat sich das erledigt oder wie sieht denn das aus, dieses etwas einfacher Halten in eurem Umfeld?
Ich glaube, es kommt ganz auf den Solution Engineer drauf an. Natürlich haben wir Prozesse, dass wir normalerweise in die Demo damit reinkommen und dann zum Teil auch die Demos von den Sales Reps selber auch schon gegeben werden bei HubSpot. Das heißt, bei HubSpot ist es so ein bisschen anders. Bei Salesforce waren wir wirklich als Solution Engineer die Owner von der ganzen Demo. Das heißt, wir mussten die Discovery machen und dann haben die Discovery geleitet und dann auch die Demo geleitet. Auf HubSpot-Seite ist es oft so, dass bei der Discovery wir manchmal hinzugezogen werden, manchmal auch nicht. Manchmal macht das der Sales Rep ganz einfach und macht dann die Demo auch. Und wir kommen quasi für irgendwelchen komplexeren Use Cases vielleicht dazu, wo wir auch die Demo mit vorbereiten oder auch nur bei dem Demo-Call dann hinzukommen für irgendwelche technischen Fragen oder so. Das heißt, die Positionierung ist etwas anders. Ich arbeite aber gezielt mit meinem Team, mit meinen Vertriebenen daran, dass sie mich frühestmöglich schon in den Prozess mit einbeziehen, damit wir halt auch diese richtigen Fragen stellen dann auch im Endeffekt, wo wir auch in dem Training bei euch gelernt haben, ja, die richtigen Fragen zu stellen und das dann auch in Business Value natürlich auch umzuwandeln.
Ja, vielen Dank für den Einblick. Jetzt hast du die Account Executives erwähnt und du hast mir im Vorgespräch verraten, dass dir nicht nur das Verhältnis zu deinen Account-Executives am Herzen liegt, sondern durchaus auch mal mit zu deren Managern, also die First-Line-Vertriebsleiter. Da würde ich gerne mal mit dir reingehen. Warum ist dir das wichtig?
Mir ist es vor allem wichtig, mit denen auch im engen Austausch zu sein, weil ich glaube, man kann sehr viel geben, also sehr viel Feedback zum Beispiel dem Sales-Manager geben, aber der Sales-Manager kann mir auch super viel Feedback geben, weil ich glaube, ich verbringe dann im Endeffekt schon sehr, sehr viel Zeit mit seinen Vertrieblern und kann da auch sehr viele Best Practices sehen, die ich bei manchen sehe, wo ich denke, okay, da könnte man vielleicht der oder dem anderen auch natürlich die Best Practices mitgeben. Feedback ist oft ein Thema, Enablement ist oft ein Thema und auch, dass der Sales Manager mir dann sagen kann, okay, welche Deals sollen wir fokussieren, weil natürlich jeder Vertriebler meint, seine Deals sind die wichtigsten und im Endeffekt ist mir einfach auch wichtig, diese Sales Manager Perspektive auf die Deals, okay, er hat ja auch ein Target im Endeffekt und wo sieht er welche Deals, die jetzt dazu helfen, das Target im Endeffekt auch zu erreichen. Das ist so ein bisschen die strategische Komponente, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtig, die ich gerne mit dem Sales Manager dann bespreche.
Also ich habe jetzt zwei Dinge rausgehört. Das erste ist im Prinzip, ich sag mal so, Synergien im Verbreiten von Best Practices. Also wenn du bei einem AE etwas beobachtest, wo du sagst, hey, cooler Kniff, funktioniert richtig gut, dann nimmst du das mit und versuchst das über den Firstliner sozusagen ins Team zu tragen oder andere Dinge, die du vielleicht auch schon vorher in deiner Karriere gelernt hast, das dann die Skalierbarkeit von guten Vertriebsmethoden sozusagen ins Feld zu bringen. Und das zweite ist die Priorisierung deiner eigenen Deals. Da muss ich sagen, bin ich jetzt tatsächlich überrascht. So wie ich es selber oft erlebt habe, ist, dass die Priorisierung ganz oft auch durch den Firstliner im Presales geschieht. Also, dass ich als EC zu meinem Manager gehe und sage, hey, du, ich habe hier gerade 20 Deals, ist eigentlich zu viel, sag mir mal so, also was, ne? Und du hast den Draht aber direkt zum Firstline Sales Manager wiederum. Warum?
Ja, gute Frage. Also es geschieht natürlich schon beides, ganz klar. Mein Pre-Sales Manager ist natürlich auch im regen Austausch mit den verschiedenen Sales Managern. Aber im Endeffekt, wir sind halt ein Pre-Sales-Team von 10 Pre-Sellern, ja, als Solution Engineers. Das heißt, die sprechen grob über die wichtigsten Deals, glaube ich, beim Pre-Sales Manager mit den verschiedenen Sales Managern oder auch mit dem Director zum Teil. Aber sie gehen jetzt nicht so ins Detail, können sie auch nicht mit den verschiedenen vielen Deals und den verschiedenen Pre-Sellern. Das heißt, im Endeffekt, ich habe es mir selber zur Aufgabe gesetzt, direkt den Draht zu dem Vertriebsmanager zu suchen, um da einfach die Priorisierung für mich rauszufinden. Also im Endeffekt, Die Vertriebler kommen ja zu uns, zu Pre-Sales und sagen, hey, wir haben hier einen Deal, da brauche ich deine Unterstützung. Möge es über Deal Support Request oder was auch immer, gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, treten die an dich heran. Und dann sagst du ja nach initialer Qualifizierung, ja, mache ich oder ja, mache ich nicht. Und da einfach auch nochmal zu sagen, okay, von den 20 Deals, die ich jetzt vielleicht offen habe, was ist jetzt wirklich Prio-Fokus, um diesen Monat jetzt abzuschließen?
Der 6-wöchige Discovery Dojo E-Mail-Kurs. Wir haben über 25 Jahre Erfahrung im B2B-SaaS-Vertrieb und mehr als 1000 Verkaufschancen selbst mitbegleitet. Vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Dieses geballte Wissen möchten wir mit dir teilen. Kostenlos, praxisnah und so wertvoll, dass du zu den Top 1% gehörst, die durch herausragende Discovery wirklich einen Unterschied machen. In den nächsten 6 Wochen erhältst du 6 exklusive goldene Nuggets, die direkt auf deinen Arbeitsalltag abzielen. Es sind einerseits kleine Tipps mit großer Wirkung, doch zum Beispiel gerade die Lektion Nummer 5 hat echtes Game-Changer-Potenzial. Wir sind sicher, nach dem Lesen dieser Nuggets wirst du mindestens 3 Dinge anders machen. Bist du dabei? 6 Wochen, 6 Nuggets, gratis und direkt in dein Postfach, bereit für den nächsten Call und sofort umsetzbar. Aus der Praxis, für die Praxis. Den Link zum E-Mail-Kurs findest du in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge.
Was ist jetzt vielleicht, was wir vielleicht im nächsten Quartal auch sehen, wo wir dann halt, ja, ich würde sagen, auch die Termine dann anders reinbuchen, wenn wir verschiedene Koalitionen von Terminen natürlich auch haben. Wir befinden uns jetzt in Q4, ich glaube, jeder weiß, was das heißt. Sehr viele Termine, sehr viele Deals, ja. Da versuchen wir natürlich, das größte Potenzial dann auch dementsprechend zu behandeln.
Ich finde es unglaublich stark, weil du ja im Prinzip damit auch, ich sag mal, mit Verantwortung über die Pipeline von diesem Team ja übernimmst, weil du sagst, okay, lass mich mal einsortieren, welche Prioritäten haben welche Deals und somit deinen Aufwand auf die Deals fokussierst, wo jetzt auch die Vertriebsleitung der Meinung ist, dass es dort am sinnvollsten ist. Und die Vertriebsleitung hat natürlich den großen Vorteil, dass sie nicht nur einen AE sehen, sondern eben das gesamte Team und somit da deutlich aussagekräftiger sind. Also finde ich einen ziemlich smarten, aber auch ungewöhnlichen Ansatz. Also es ist mir selten begegnet jetzt, vielleicht liegt es auch an mir, keine Ahnung, dass jetzt ICs zum Firstliner im Sales so ein Draht aufbauen. Und deswegen lass uns da mal gerne auch mal taktisch reingehen. Wie hast du denn da die Beziehung so aufgebaut, dass die auch sagen, ich setze mich gerne mal mit der Sonja für 30 Minuten zusammen und gehe mal durch die Deals durch. Das ist ja vielleicht jetzt gar nicht mal so Standard.
Ich habe es halt in Salesforce damals gelernt und habe diese Best Practice dann wirklich bewusst auch in HubSpot mit rübergetragen und gesagt, okay, ich möchte das quasi neu aufbauen. Da hatte ich dann auch einen neuen Sales Manager, mit dem ich davor nie gearbeitet habe. Also ich kann nur sagen, da fängt es halt damit an, dass man zuerst in den Austausch geht. Da geht es eher um Feedback wahrscheinlich zu den verschiedenen Vertrieblern. Welche Enablement-Sessions können wir machen? Und dann geht es eher später, gibt es einen bestimmten Reifegrad natürlich auch von der Beziehung, die man dann mit der Zeit dann aufbaut, zu sagen, hey, ich hätte da noch meine Perspektive, die ich gerne mit dir teilen würde auf ein paar Deals. Und ich glaube, da einfach auch proaktiv reinzugehen und sagen, hey, ich würde gerne meine Perspektive teilen, wenn du dafür offen bist. Lass uns doch mal die paar Deals durchschauen, die jetzt diesen Monat kommen sollten. Und dann kommt es natürlich drauf an, ja, kommen die dann wirklich oder kommen die nicht, je nachdem, wie ich es gesagt habe. Und es muss ja nicht hundertprozentig richtig sein. Also ich sage ja nicht, dass mein Forecast da besser ist als die Reps, weil die Reps sind da auch näher an den Kunden dabei. Bei den Negotiations bin ich ja meistens gar nicht dabei. Aber einfach nochmal so eine andere Perspektive auf den Deal aufzubringen und sagen so, okay, was fehlt von meiner Seite vielleicht? Ich glaube, da gibt es ja oft das Konzept auch des Technical Wins, wo man sagt, okay, von Solutioning-Perspektive haben wir diesen Technical Win. Jetzt geht's wirklich nur noch um Negotiation. Und das quasi einzuführen und zu sagen, haben wir das? Können wir jetzt zu der nächsten Stufe rüberzugehen? Ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger Punkt in dem Vertriebsprozess im Ende.
So wie du es jetzt gerade beschrieben hast, machst du ja auch sozusagen erstmal ein Angebot. Ne? Du stellst nicht jetzt irgendwie eine Forderung auf, sondern du sagst, hey, schau mal, ich habe hier gewisse Perspektiven auf Deals und im Zweifelsfall ist natürlich der First-Line-Manager daran interessiert, dass seine Forecast-Genauigkeit möglichst akkurat ist. Und da hilft natürlich eine zweite oder eine dritte Meinung dabei, das zu erhöhen. Ja, von daher finde ich smart, mit einem Angebot reinzugehen, um dann trotzdem das Forum zu nutzen, um eben diese Priorisierung auch nochmal abzufragen. Also ganz schlauer Kniff an der Stelle. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass es in der Verantwortung von Pre-Sales liegt, diesen Feedback-Mechanismus, den du beschrieben hast, so von der Beobachtung der qualitativen Arbeit im Feld an die Firstliner im Vertrieb, also an die Vertriebsleiter zurückzuspielen? Sollte das Standard sein?
In meiner Meinung nach ja. Also ich glaube, die Pre-Sales-Rolle kann man ja auch verschieden ausprägen. Manche sind eher technischer, manche sind eher business-orientiert. Ja, da gibt es verschiedene Auslegungen. Manche gehen auch nur rein, machen die Demo und sind dann wieder raus und kümmern sich dann später auch nicht mehr um Negotiation oder so. Manche sind ja sogar bei der Negotiation dabei. Das heißt, es kommt so ein bisschen auch drauf an, wo die Pre-Sales-Strategie in deinem Unternehmen quasi hingeht und was das Management auch so ein bisschen vorgibt und was man selber halt auch reingeben möchte, ja. Ich finde es sehr wichtig, im Endeffekt diese Feedback-Mechanismen, wie du sagst, halt einzuführen, weil im Endeffekt, ich kann nicht auf allen Deals drauf sein, ja. Vielleicht die kleineren Deals müssen die Reps manchmal auch selber durchführen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass sie sich verbessern und vielleicht die Demos ein bisschen besser machen oder den Sales-Prozess ein bisschen besser durchstrukturieren, ja, ist mir im Endeffekt geholfen, weil ich dann halt auf weniger Deals drauf sein muss und mich eher auf die strategischen Projekte im Endeffekt konzentrieren kann und die aber dann trotzdem ihr Target dann im Endeffekt erreichen und erfolgreich sind.
Feedback bedeutet ja durchaus auch mal kritische Dinge anzusprechen. Also wenn du irgendwo etwas beobachtest, in einem Meeting oder in der Vorbereitung oder sonst wo, da werden auch mal Dinge gegen die Wand gefahren. Wie gehst du mit solchen sensiblen Themen dann um, ohne jetzt auch die Beziehung zu dem AE irgendwie zu ruinieren, was ja vielleicht ein Risiko sein kann?
Ich glaube, das ist immer ein schwieriges Thema, ganz ehrlich. Und das ist was, wo ich auch persönlich einfach lernen musste, okay, wie gebe ich auch negatives Feedback? Und wie kann man das auch gut verpacken? Im Endeffekt, glaube ich, kommt es immer auf die Beziehung drauf an. Also ich gehe gerne bei negativem Feedback auch, trete ich zuerst an den Rep direkt heran und sage, hey, lass uns einen Debrief machen. Wie fandest du selber? Manchmal sehen die auch selber, dass es nicht ideal gelaufen ist. Manchmal gebe ich denen auch ein, zwei Tipps, wie wir es halt im nächsten Fall besser machen können. Und arbeite gerne direkt mit dem Rep. Wenn es danach dann wieder passiert oder vielleicht als Gröberes falsch gelaufen ist, dann natürlich spreche ich das auch mit dem Manager an. Aber im Endeffekt geht es immer darum, wie du es sagst und warum du es sagst. Im Endeffekt gebe ich ihr das Feedback, damit wir uns alle verbessern können. Und erwarte auch das Feedback dann andersrum auch. Also wenn die Reps dann über mich ein Feedback haben, dass sie dann auch direkt zu mir kommen können oder wenn sie negatives Feedback vielleicht nicht an mich herantreten wollen mit dem negativen Feedback, dass sie dann zu ihrem Manager gehen und der das mir dann auch geben kann. Also ich glaube, Feedback ist in dem Fall immer ein Geschenk und muss man auch so ansehen, dass es dafür da ist, dass man sich dann im Endeffekt verbessert.
Ich würde auch mal behaupten, in diese konstruktive Art und Weise des Feedbacks reinzugehen, erfordert ja auch eine gewisse Konfliktfähigkeit. Man weiß ja am Ende, klar, du hast gerade schon gesagt, ne, es kommt darauf an, wie ich das auch verpacke. Also man kann ja Feedback so und so rum verpacken. Und manchmal baut man damit vielleicht auch gewisse, soll ich sagen, Widerstände auf oder vielleicht so eine Rechtfertigungshaltung. Und ich persönlich und auch das, was Jan und ich hier im Podcast vertreten, bei uns in der Company vertreten, in den Trainings vertreten, ist, dass also Feedback was unglaublich Wertvolles ist. Also diese Philosophie, die teilen wir. Ich würde aber auch nicht behaupten, dass, wenn du mich vor 15 Jahren gefragt hättest, dass ich da jetzt so dahinter gestanden hätte, wie ich das heute tue. Ist das bei dir was so intrinsisch schon drinsteckt? Oder wie hast du für dich den Wert erkannt und dann gesagt, okay, ich gehe trotzdem in diesen Konflikt rein, obwohl es vielleicht auch mal unangenehm wird? Wie kam für dich diese Einstellung zustande?
Ja, also ich glaube, das ist einfach bei beiden Unternehmen auch so gewesen, also bei Salesforce und bei HubSpot war immer so die Devise vom Unternehmen und auch von dem Management her und von meinem Management auch, mach mal und dann schauen wir, wie es geht und dann geben wir Feedback. Aber immer so, okay, wir sind hier, um Fehler zu machen, aber wir lernen daraus. Und da so einfach diese Denkweise mitzubekommen, ist, glaube ich, auch schon mal ganz wichtig, diese in der Kultur quasi einzubetten und zu sagen, hey, wir können Feedback auch geben, wir wollen auch Feedback erhalten. Also ich glaube, dass es einerseits von dem Unternehmen vorgegeben wird, wie die Kultur das dann auch lebt und auch selber natürlich. Also ich habe, als ich bei HubSpot angefangen habe, erstmal ein bisschen einen Schock bekommen, weil bei Salesforce war ich damals einfach in meiner Comfortzone ganz klar, dass ich die verschiedenen Produkte kannte. Ich konnte in jeden Termin einfach auch etwas unvorbereitet reinspringen. Bei HubSpot war dann alles neu. Das heißt, ich musste wirklich mit einem Beginners-Mindset da reingehen und war angewiesen auf Feedback, weil ein paar Sachen sind ja auch bei HubSpot anders, in der Rolle des Pre-Sales auch anders, Prozesse sind vielleicht anders, als ich das gekannt habe. Also das war für mich auch wirklich ein Erwachen dazu, zu sagen, hey, Feedback ist echt so, so wichtig, auch wenn man denkt, man ist ein Experte in gewisser Weise im Solution Engineering. Nach 3 Jahren habe ich trotzdem noch so viel zu lernen und ich glaube, das war für mich auch so mit das größte Learning, als ich bei HubSpot dann angefangen habe.
Also praktisch aus dem Wunsch, aus dir selbst herausgeboren, dass du es gerne hättest, hast du für dich realisiert, okay, das ist the way to go und deswegen gehe ich da auch mit meinen AEs, wenn da mal was schief läuft, trotzdem in den Konflikt rein und und suche das Gespräch. Ja, okay, also fair enough. Jetzt würde ich gerne nochmal, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angerissen, über diesen Forecast-Spezialfall ein bisschen gesprochen. Ne? Also wir haben anerkannt, der Vertriebsleiter, der würdigt durchaus auch nochmal die zweite oder dritte Perspektive, weil du eben nochmal einen anderen Blick drauf hast, andere Fragen stellst, vielleicht nochmal irgendwo nicht ganz die rosarote Brille aufhast.
Genau.
Hast du da Beispiele, wo sich oft die Wahrnehmung unterscheidet, was du dann in diesen Gesprächen mit dem Vertriebsleiter dann positionierst? Fällt dir da was ein?
Es kommt halt immer darauf an, in welcher Phase des Quartals stecken wir vielleicht, wie viele Deals wurden schon von dem einzelnen Vertriebler schon geschlossen oder steht er mit dem Rücken an die Wand, wo er halt so sagt, so Happy Ears ist ja so ein Konzept, was man, glaube ich, ganz gut kennt, wo man sagt, okay, der braucht halt den Deal jetzt drin, damit er sein Target auch schafft. Das heißt, da kann es natürlich zu verschiedenen Abweichungen kommen. Es kann auch zu verschiedenen Abweichungen kommen. Ein anderes Beispiel ist, wenn es eher ein bisschen komplexer und technisch wird, dass wir halt sagen, okay, da sagt der Vertriebler, ja, können wir eh alles abdecken, ist eh alles klar. Und wir als Solution Engineers sagen halt, ja, können wir alles abdecken, aber mit einem gewissen Aufwand vielleicht, der dahinter steht. Und da müssen wir einfach auch alle Stakeholder zum Beispiel gut abholen. Solche Sachen sind Beispiele, die mir jetzt einfallen.
Würdest du sagen, dass SEs oder Presales in der Tendenz objektiver auf dem Deal gucken als AEs?
Objektiver, ja, in gewisser Weise. Also bei Salesforce und HubSpot war es zumindest so, dass mein Gehalt nicht davon abhängig war, ob ich jetzt diesen bestimmten Deal close. Mehr ist es beim Vertriebler ja schon, ja. Das heißt, in gewisser Weise objektiver, aber auch vielleicht etwas kritischer, ja. Ich hatte schon öfters auch den Fall, wo ich gesagt habe, nein, ich glaube in gewisser Weise nicht an den Deal und dann ist er dann doch gekommen.
Okay.
Also gibt es auch in beide Richtungen. Also ich glaube, da muss man einfach ganz offen in den Austausch auch gehen mit dem Vertriebsmanager und sagen, du, das ist meine Sicht. Der Vertriebler hat vielleicht eine andere Sicht und irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich dann die Wahrheit.
Das ist ja ein interessantes Learning. Also du hast eine große Skepsis gegenüber einem Deal gehabt und hättest jetzt von dir aus gesagt, wahrscheinlich kommt der eher nicht und dann ist er doch gekommen. Was war für dich das fehlende Puzzlestück, um denselben Optimismus wie dein AE zu haben auf diesen Deals? Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel für uns?
Ja, ich habe da ein konkretes Beispiel, eben das, wo ich gesagt habe, der kommt nicht. Da hat mir einfach in gewisser Weise der Zugang zu Decision Maker gefehlt. Ist ja dann auch eins von den Kriterien, das wir auch hernehmen, um zu evaluieren, ist der Deal qualifiziert oder nicht im Endeffekt. Und wir hatten da einen Champion drin, aber ich habe da wirklich seine Power in dem Fall etwas unterschätzt und habe gesagt, er ist jetzt Vertriebsleiter. Klar hat der Einfluss jetzt auf den CEO, aber im Endeffekt wird der CEO da die Entscheidung treffen und ich glaube da nicht, dass er das jetzt alles so pitcht, aber im Endeffekt hat das tatsächlich dann auch intern gepitcht. Also da waren wir auch dann gar nicht dabei von der Anbieterseite. Er hat das dann so gut gepitcht, der CEO hat gesagt, ja passt, kein Problem, ich unterschreibe. Und dann war der Deal durch. Also auch für mich ein Learning, dass manchmal die Champions dann doch mehr Einfluss haben als gedacht. Ja, also gibt es ja so Spezialfälle auch manchmal.
Was ja hier jetzt in eurem konkreten Case, also wenn man CRM verkauft, dann passt das natürlich ganz gut. Wenn jetzt dein Champion jemand im Vertrieb ist und die Person vertrieblich auch recht smart ist, so, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie es auch intern besser verkaufen kann als jemand, der vielleicht nicht im Vertrieb arbeitet. Um bei dem konkreten Case jetzt, ohne jetzt irgendwie auf den Kunden konkreter einzugehen, habt ihr da euren Vertriebschampion, habt ihr den noch weiter befähigt oder hat der sozusagen für sich selbst diesen smarten Weg gefunden?
Die Demo von uns bekommen mit einem Recording und ein paar Slides mit verschiedenen Screenshots und auch nochmal Videoausschnitten dazu. Aber im Endeffekt hat der das selber zusammengestellt, die Präsentation und dann auch gepitcht. Also da okay, waren wir leider nicht dabei. Ich habe darauf gepusht, dass wir da dabei sind, um einfach ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen, aber im Endeffekt hat es dann doch auch ohne geklappt.
Alles klar, vielen Dank für das Teilen des konkreten Beispiels. Und um das Forecasting-Thema vielleicht an der Stelle dann auch nochmal abzuschließen, hast du Empfehlungen, wenn jetzt hier der ein oder andere Preseller zuhört und sagt, hey, ich glaube, auch meine Perspektive wäre für den Vertriebsleiter durchaus mal ganz interessant zu wissen, weniger Happy Ears, ein bisschen mehr Objektivität reinzubringen. Was kann man denn ganz konkret tun, um sich da vielleicht auch mal aktiv mit einzubringen?
Gute Frage. Ich glaube, man muss zuallererst einfach mal den Kontakt zu dem Vertriebsmanager suchen und da den Austausch, in den Austausch treten und auch schon eine Beziehung aufbauen. Also das ist ganz klar, man kann nicht reingehen und sagen, du, ich hätte mal hier meine 2 Cents zu den ganzen Deals, gib mir mal eine halbe Stunde und hör mir da mal zu, was ich dazu sagen habe. Ich glaube, da setzt schon eine fundierte Beziehung im Endeffekt voraus, ja, und dass man dann einfach auch offen in die Diskussion geht. Wie kann ich dir helfen? Im Endeffekt, die Grundfrage ist ja immer, an was ist der Sales Manager interessiert? Der möchte seine Zahlen machen, ja. Der möchte möglichst viel Forecast-Sicherheit im Endeffekt auch haben. Das heißt, was kann ich ihm bieten, um das Ziel im Endeffekt auch zu bekommen, ja? Und da kann ich halt sagen, ich bin ganz offen zu ihm herangetreten oder zu ihr und habe gesagt, hey, ich habe da ein paar Ideen, wie wir vielleicht auch die Forecast-Sicherheit ein bisschen nochmal anders beleuchten können. Und ich hätte da mal ein paar Ideen, wärst du offen für den Austausch? Und dann einfach ganz offen an das Thema herantreten. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass ich auch dann so jede zweite Woche in den Austausch mit meinen Sales Managern gehe und da den regen Austausch habe. Aber am Anfang war es vielleicht nur einmal monatlich oder vielleicht sporadisch, dass der oder die gesagt hat, hey, was sind da deine Ideen? Der kommt jetzt rein und davon hängt jetzt mein Target auch oder das Team-Target dann auch im Endeffekt ab. Was sind so deine Ideen dazu oder deine Gedanken? Und da einfach das einspielen zu lassen. Also vielleicht auch nicht zu erwarten, dass das gleich von Anfang an funktioniert, sondern das ist wirklich im Endeffekt auch ein Prozess, ein Geben und Nehmen im Endeffekt.
Also was ich jetzt auch raushöre, ist, dass der Vertriebsleiter über die Zeit gemerkt hat, ein Gespräch mit der Sonja bringt ihn auch einfach weiter. Und deswegen nimmt er sich jetzt halt die Zeit. Die Frage, die mir jetzt schon im Hinterkopf schwirrt dabei, ist, ich meine, wenn jetzt als Vertriebsleiter, ne, da hast du vielleicht ein paar Territories, du hast vielleicht eine Handvoll oder zwei Hände voll von AEs, dann gibt es entsprechende SEs. So, wenn ich jetzt neben meinen ganzen AEs, da gibt es ja sicherlich mal wöchentliche One-on-One oder zumindest zweiwöchentliche, jetzt fange ich auch noch an, das mit den SEs zu machen. Also skaliert der Ansatz eigentlich so richtig gut oder gibt es nicht auch die Möglichkeit, das irgendwie, ich sag mal, mehr in Prozessen oder in Systemen zu verankern, die Perspektive nicht zu verlieren, aber trotzdem nicht die Notwendigkeit zu haben, dass ich mich jetzt zusätzlich noch mit 5 SEs treffen muss. Also nur laut gedacht. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch CRM-Anbieter. Vielleicht habt ihr euch da ja schon ein paar Gedanken gemacht.
Ja, genau das geht so in die richtige Richtung, wo so bei Salesforce und bei HubSpot ist es jetzt bei beiden so, dass sie sich jetzt Gedanken machen, wo können wir das auch skalierbar machen? Und da hast du schon recht. Also immer in den Meetings zu sitzen, im Endeffekt ist vielleicht auch wenig skalierbar. Was man auch arbeiten kann, ist einfach ein Feld, ein SE-Forecast in den CRM einzubauen und da einfach auch zu sagen, okay, neben dem Forecast-Feld, was wir für Vertriebler haben, setzen wir auch eins für SEs ein. Oder zum Beispiel jetzt neuerdings auch ein Feld für Technical Win. Haben wir den Technical Win oder haben wir nicht den Technical Win? Und wenn der vorgecastet ist für ihn, aber wir haben noch keinen Technical Win oder es ist noch unklar, sagt mir das ja schon einiges über den Deal aus. Also das auch in das CRM einzubetten, ist natürlich schon auch die wichtige Funktion, wo man dann auch das Ganze skalierbar machen kann. Wo man dann als Vertriebsmanager sporadisch auch in die verschiedenen Deals reingehen kann, wo es einen halt interessiert und da auch nochmal die andere Sichtweise auf einen Deal holen kann.
Danke fürs Teilen, ja. Wir hatten auf dem Artist Circus dieses Jahr im April, da hat auch der David Ledger, ein ehemaliger Kollege von mir von Seismic, hat auch auf der Bühne davon erzählt, wie sie angefangen haben, jetzt einen SE-spezifischen Forecast aufzubauen und wie der Input der SEs den Forecast anreichert und somit die Qualität nochmal ein bisschen steigert. Und also habe ich jetzt bei dir rausgehört, geht auch in die ähnliche Richtung. Also machen immer mehr Unternehmen. Von daher vielen Dank fürs Teilen, sicherlich eine Inspiration für auch noch viele da draußen. Jetzt haben wir am Anfang des Gesprächs über deinen persönlichen beruflichen Werdegang gesprochen und du hast mir auch kürzlich verraten, dass du da für dich auch noch eine weitere Entwicklung anstrebst. Magst du uns einen kleinen Einblick geben, was du da so planst?
Gerne. Also ich habe jetzt nach langem Hin und Her überlegen, mich entschieden, wirklich eine Coaching-Ausbildung auch zu starten, ja. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit von mir, ein bisschen anderen auch zu helfen, wie mir halt auch geholfen wurde. Also ich habe über die letzten 4 Jahre im Pre-Sales so viele Mentoren und Coaches auch gehabt, die mir so viel geholfen haben. Und da möchte ich jetzt einfach auch etwas zurückgeben. Ich bin auch in super vielen Enablement-Initiativen, Mentoring-Initiativen und habe jetzt mal gesagt, okay, ich mache das immer so, wie ich halt denke und wie ich halt fühle. Aber im Endeffekt würde ich das gern so ein bisschen formalisieren. So ein bisschen auch nicht nur so aus dem Bauchgefühl heraus agieren, sondern auch so ein bisschen Theorie dazu zu haben. Okay, wie setzt man das am besten um? Wie kann man am besten auch Leuten helfen? Und im Endeffekt auch mit dem Ziel, in eine Managementposition im Endeffekt auch mal einzusteigen und das auf meinem Karrierepfad dann auch im Endeffekt umzusetzen, glaube ich, dass das so ein bisschen die gute Basis ist, für was ein guter Leader, Manager im Endeffekt auch auszeichnet.
Finde ich super stark. Also ich glaube, wenn jeder Mensch, der eine Führungsposition anstrebt, in diese Reflexion gehen würde und zu sagen, okay, also es wäre wahrscheinlich sinnvoll, hier mal übers Coaching mehr zu verstehen. Ich glaube, das würde insgesamt die Welt einen besseren Ort machen. Also, wenn man daraus schaut, was es da so für First-Line-Manager gibt, ich denen teilweise auch schon Erfahrung machen durfte, ja, da wird es ja echt schwierig. Also ich finde es ganz stark, dass du das für dich so erkannt hast. Und jetzt hast du gerade so fast selbstverständlich gesagt, ja, so die letzten paar Jahre, ich habe mir da immer so meine Mentoren und Coaches gesucht. Also wie hast du das eigentlich gemacht? Hast du dir immer in der Company irgendwas gesucht und nach welchen Themen hast du die eigentlich ausgesucht?
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Mentoring und Coaching. Also ich habe mir da über verschiedene Mentoring-Programme, die jetzt auch intern waren, also bei Salesforce oder HubSpot, da wird es einem natürlich sehr leicht gemacht, einen Mentor oder einen Coach zu finden, weil das alles sehr formalisierter Prozess ist. Du kannst dich da bewerben und dann gibt es halt verschiedene Mentoren, die sich anbieten, ja. Ich habe aber auch außerhalb des Unternehmens so gesucht, wer ist für mich eine Inspiration, wo möchte ich vielleicht auch hinwachsen, ja, und wer ist derzeit in dieser Position, und einfach mit denen in Austausch zu gehen, hey, was habt ihr denn gemacht, um in diese Position zu gelangen, oder was waren vielleicht für euch die größten Learnings, oder wo würdet ihr euch einfach auch weiterbilden? Das heißt, ich habe verschiedene Mentoren und Coaches gehabt und ich glaube, das ist auch der Schlüssel eigentlich zum Erfolg, da verschiedene Meinungen einzuholen im Endeffekt auch und Sichtweisen auf verschiedene Dinge, weil jeder macht's anders, ja. Also im Pre-Sales macht ja auch jeder Pre-Sales oder jeder Solution Engineer macht ja im Endeffekt seine Deals anders, handhabt das anders, und da kann man noch, glaube ich, auch so viel dazu lernen, wenn man verschiedene Sichtweisen sich einholt selber.
Der letzte konkrete Nachfrage zu dem Thema. Du hast es jetzt gerade so beschrieben, hey, ja, wenn da jemand war, der ist in einer Position, die ich vielleicht auch interessant finde, dann habe ich den gefragt, wie hast du das ganz taktisch gemacht? Bist du auf LinkedIn hoch und runter gegangen, hast gesagt, guck mal, das ist hier eine spannende Person, dann einfach angeschrieben, hallo, ich bin die Sonja, ich glaube, ich kann was von dir lernen, hast du mal Bock auf einen Kaffee, oder wie hast du das gemacht?
Genau, also das auf der einen Seite Cold Outreach, würde ich mal sagen, im Vertrieb, aber auf der anderen Seite auch so Networking-Events genutzt, ja, wo Leute einfach verschiedene Vorträge gemacht haben, also wahrscheinlich euer Artist Circus, ich war jetzt letztes Jahr leider nicht dabei, aber das wäre wahrscheinlich so ein Forum, wo man auch verschiedene Leute treffen kann, die im gleichen Bereich tätig sind, verschiedene Positionen auch vielleicht durchgelaufen sind. Also da habe ich mir natürlich leichter getan, als da wirklich ein Cold Outreach. Im Endeffekt bin ich Solution Engineer und für einen Grund Solution Engineer und nicht Vertriebler. Also LinkedIn Outreach waren eher weniger dabei, muss ich sagen. Habe ich aber auch schon gemacht.
Okay. Ja, krass. Ja, dann nimmst du ja da dein Schicksal selbst ganz aktiv in die Hand. Also super inspirierend. Vielen Dank, dass du da auch ein bisschen was von deiner persönlichen Entwicklung mit uns geteilt hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das zu verstehen, deine Philosophie, die du an den Tag legst. Eine letzte Abschlussfrage habe ich für dich. Vielleicht so eine kleine Kategorie. Wir haben ja jetzt nicht in diesem Gespräch, aber außerhalb dieses Gesprächs haben wir beide ja viel über Discovery gesprochen. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was ist deine Lieblings-Discovery-Frage?
Was würde passieren, wenn der Zustand so bleibt, wie er ist?
Klassische Cost of Inaction. Super smart. Danke fürs Teilen. Vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank, dass du dich hier unserem kleinen Podcast-Format mal angeschlossen hast. Mir hat super viel Spaß gemacht, einiges wieder mitgenommen, wieder gelernt, und ich finde es super inspirierend. Also besten Dank, dass du dabei warst.
Danke dir, Tim. Bis zum nächsten Mal.
Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Falls du tiefer ins Thema Discovery eintauchen möchtest, haben wir jetzt eine Überraschung für dich. Wir haben einen kostenlosen E-Mail-Kurs nur für dich erstellt. Und normalerweise ist dieser exklusive Coaching-Content nur für unsere zahlenden Kunden zugänglich. Aber so erhältst du jede Woche kostenlos wertvolle Insights, ein kleines Nugget direkt in dein Postfach. Klingt spannend? Dann schau mal in die Shownotes und melde dich an. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.